Hallo, willkommen zum Chaos Radio. Heute mit, nein, nicht Chaos Radio. Tim ist da, deswegen bringt mich das ein bisschen durcheinander. Das ist Death Radio heute mit Jürgen, Tobi, Frank, Tim und Verena und mir, dem David. Wir berichten heute, also nicht ich, ich darf nur anmoderieren, Jürgen und die anderen, die schon länger dabei sind, die berichten heute über den Ulmer CCC und dessen Geschichte. Und ja, gerade eben habt ihr gehört Revolting Breed, das erste Lied auf dem Album, das nicht das Intro ist. Den Namen kann ich nachher noch verkünden, wen es interessiert. Die Band stellt ihre Musik einfach so ins Internet und jeder darf sich's anhören und saugen. Und ich habe die Erlaubnis bekommen, das zu spielen. Und jetzt gebe ich mal weiter an Jürgen.
Ups. Ja, hallo. Ich habe mal so eine kleine Zeittafel zusammengestellt, weil normalerweise, wenn man denkt, Geschichte, naja, fängt bei den alten Römern an, das machen wir heute nicht. Wir fangen an im Jahr 1981. Da haben sich in der Taz-Redaktion in Berlin ein paar Leute getroffen und das gilt heute als die Gründung vom CCC. Auch wenn der Verein, der CCC e.V., erst einige Jahre später gegründet worden ist, das war 1986. Und da hat man in Ulm noch nicht so viel richtig vom CCC gewusst, aber es gab schon den Terminalraum in der Uni und da haben sich ein paar Leute getroffen und unter anderem war da auch der Uli Herlacher dabei, der Gründer von unserem Ulmer Club. Und die erste Aktion in Ulm war eine sogenannte Relay-Party. Eine Relay-Party, denkt man sich heute so, das hat was mit IRC zu tun, das Internet-Relay. Damals war auch noch andere...
Heute nicht mehr, heute kennt das keiner mehr.
Ja, heute kennt es keiner mehr, sagt der Tobi gerade. Aber also der erste IRC-Server, der kam überhaupt erst 1988 auf. Das war in Finnland und hat dann eine Weile gebraucht, bis sich das bis Deutschland ausgebreitet hat. Also, wie gesagt, die erste Relay-Party in Ulm 1989. Das nächste Datum, das so in die Reihe fällt, kennen vielleicht manche aus dem Film 23, nämlich der Tod von Karl Koch. Dann gibt es nämlich auch ein paar Dinge, die so in der Welt drumherum passiert sind. Im Jahr 1989 haben wir zum Beispiel den Mauerfall. Also der Beginn der Wiedervereinigung zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Und das hatte auch den CCC ziemlich beeinflusst. Im Dezember 89, also kurz nach dem Mauerfall, hat man sich überlegt, ob man nicht den Kongress, der üblicherweise damals in Hamburg stattfand, nicht nach Berlin verlegen sollte. Aber offensichtlich, so habe ich das nachgelesen, war dann doch der 6. Chaos Communication Kongress, wie gesagt, dieses Jahr haben wir den 25. Der war noch in Hamburg. Aber danach muss irgendwas in Berlin, muss so ein kleiner Nachkongress gewesen sein. Tim, weißt du was drüber?
Wann meinst du jetzt?
Das muss Anfang 90 gewesen sein.
Naja, was es da gab, war der KoCon. Also als die Mauer fiel, sind natürlich gleich alle nachts rübergelatscht und haben irgendwie Gleichgesinnte gesucht. Da gab es dann auch so die einen oder anderen. Alles so Leute, die dann über kurz oder lang auch den CCC Berlin quasi mit gebildet und geprägt haben. Und es entstand dann relativ schnell die Idee, dass man, solange das alles noch DDR ist und es quasi sich in einen temporären rechtsfreien Raum handelte, war ja de facto damals so in Berlin, man konnte ja irgendwie machen, was man wollte. Ich war da jetzt nicht beteiligt, aber es wurde dann halt das Haus der jungen Talente in Berlin urbar gemacht. Das ist heute als Podewil bekannt, in der Nähe vom Alexanderplatz. Ja, und da fanden sich dann halt Leute zusammen. Es gibt da noch ein paar Zeitdokumente, nämlich diese Videos auf Chaos TV, zum Beispiel hier diese Sache mit dem Druckertreiber, die Umfrage, was ist ein Druckertreiber? Das sind so Videos, die sind damals auf diesem KoCon entstanden. Naja, und vor allem haben sich da halt die Leute kennengelernt und es war quasi alles so die Vorbereitung dafür, dass eben der Club in Berlin wirklich auch heimisch wird.
Hm. Also in der Folge musste ich dann in Berlin, praktisch der erste Alpha-Kreis in Berlin gegründet haben. Ich habe mal aufgeschrieben, Februar 1990.
Das kann gut sein, ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ich bin ja selber
bist
erst,
du dazu gekommen?
Ich bin erst 95 nach Berlin gekommen und wurde dann eingemeindet und hatte auch insgesamt damals eigentlich mit dem Club herzlich wenig zu tun. Ich war auch bei dem Kokon nicht. Ich war bei so einem Vorbereitungstreffen für den Kokon. Konnte dann am Wochenende selber dann aber nicht, leider.
Ja. Als ich das erste Mal nach Berlin kam zum Kongress, da stand Tim eben schon auf dem Podium vorne und war der große Macher.
Wann war das denn?
Ja, das war dann 10 Jahre später.
Ah.
Gut. Ja, und das, was man heute so als Internet kennt, das kam dann anschließend. Nämlich im Jahr 1990 gab es den ersten Webbrowser. Damals nur im Textmodus.
Den kannte damals keiner.
Natürlich kannte den keiner, weil das ist gerade erst erfunden worden.
Redest du jetzt über die Geschichte des Internets eigentlich oder über die Geschichte euch?
Ist schon auch die Geschichte von uns, aber man muss das ja mal in historischen Kontext setzen. Ne? Ich meine, man denkt sich so, der CCC hat sich gegründet, naja, das sind die Leute alle mit ihren Laptops angekommen, haben ihr Linux gestartet. Das war nicht so, weil erstens, es gab keine Laptops und zweitens, es gab kein Linux. Das muss man sich erst mal klar machen. Ne? Und erst mit dem World Wide Web kam natürlich auch überhaupt in der Masse dann das Problem auf, ja, wollen wir einen Computer haben oder wollen wir Internet haben? Die ganze Vernetzungsgeschichte, das ist ja untrennbar miteinander verknüpft.
Dazu muss ich aber sagen, das war letztendlich 4-5 Jahre später, dass das überhaupt anfing. Also erst mit dem Mosaik oder was weiß ich, mit dem ersten grafischen Browser wurde es überhaupt mal interessant. Bis der bei uns angekommen war, waren 1994-95 und bis er dann was weiß ich, mal draußen publik gemacht wurde, das war mindestens 96, 97.
Dann ja, ich habe die Daten noch dabei. NCSA-Mosaik war dann 93, Erfindung. Natürlich war er dann noch nicht in Ulm. Ne? Gut, was auch Historie damals.
Da muss ich ganz kurz widersprechen. Also wir haben 93 schon WWW verwendet und auch Mosaic damals noch auf X-Terminals. Also das ging relativ flux und ich glaube mich auch zu erinnern, dass ich Ende 93 oder spätestens Anfang 94 den Webserver www.uniulm.de aufgesetzt habe gegen ja, gewisse lokale Konkurrenz, da gab es also noch andere Hypertext-Informationssysteme, die gern genutzt wurden. Eines wurde lokal entwickelt in einem Forschungsprojekt
dieser namens Goffer-Client, der da aus der Uni Ulm.
Goffer war noch was anderes.
Udine,
das war auch recht populär, aber Udine, das war auch sowas komplett Eigenständiges und sollte eigentlich als Campus-Informationssystem dienen. Und dann daneben noch einen Webserver aufzusetzen, hatte zumindest eine gewisse politische Dimension. Trotzdem, wie gesagt, das muss so Ende 93, Anfang 94 gewesen sein. In der Mathematik gab es schon einen Webserver. Also das hat sich ziemlich schnell verbreitet.
Gut, was ich noch erwähnen wollte, kurz vor Gründung quasi vom CCC Ulm, damit man das historisch ein bisschen einordnen kann, der sogenannte Zweite Golfkrieg. Zur Orientierung, also der erste Golfkrieg, das war der Krieg zwischen Irak und Iran und der zweite Golfkrieg war dann, als der Irak in Kuwait eingefallen ist und das war also noch im August 1990. Dann kam natürlich die Wiedervereinigung im Oktober und kurze Zeit drauf, ich will jetzt nicht sagen, dass es was damit zu tun hat, war also tatsächlich die Gründung vom Chaos Computer Club Ulm. Und zwar am 28.11.1990. Da gibt's, das wissen wir deswegen so genau, weil es gab damals einen Artikel in einer Zeitschrift, die nennt sich Callisti. Das war im Grunde ein elektronisches Magazin vom Chaos Computer Club. Und da gibt's einen Bericht drüber. Und ich denke, wir machen nochmal Musik, dann kann ich euch nachher dann vorlesen, was in der Callisti damals stand.
Ja, Musik. Da. So, Mikro ist wieder an.
Ja.
So, ich soll jetzt mal fragen oder was? Ich frage mal Fragen. Dann spiele ich aber erstmal einen Jingle, ja? Irgendwie, das ist ganz wichtig. Hallo, hier ist Chaos Radio Express, die Zwischenausgabe. Und ich stelle jetzt mal ein paar Fragen. Ihr seid jetzt gerickrollt worden.
Das war der 80er, wir sind jetzt gerade in den 90ern.
Ja, so ist das in den 90ern auch.
Das ist jetzt vielleicht wieder erlaubt.
So, jetzt würde mich das nämlich auch mal interessieren, wie sich das bei euch so entwickelt hat. Also wer hatte denn überhaupt die Idee, sich zu treffen?
Das wird also die erste Idee kam von Framstag, das Uli Horlacher im bürgerlichen Leben. Ich habe ja gerade den Artikel aus der Kalisti da, wo er dann hinterher sozusagen darüber berichtet hat, wie das Treffen war.
Wer ist das?
Also das erste Treffen, das war hier in Ulm im Herrenkeller. Also in einem Restaurant.
Entschuldigung, wer hatte die Idee?
Uli Horlacher.
Uli Horlacher war
auch Framstag genannt.
War Student an der Uni Ulm. Er war Terminalaufsicht, sprich einfach über Hiwi-Job. Und dort relativ zentral, was weiß ich, an den Großrechnern, Kontakt im Prinzip zur User-Gemeinde.
Und der hatte schon irgendwie CCC-Links, oder?
Der hatte schon einige Kontakte. Und
er hat sich vor allem viel im Internet oder naja, was damals so das Internet war, also E-Mail
Netze,
und IRC und sowas.
Die miteinander lose verbunden waren halt.
Bitnet Relay,
Decknet, die frühen Ausläufer des Internets, da war er sehr aktiv drin.
Also ein Chatter?
Unter anderem, aber nicht nur.
Aber das muss man schon mal erklären, weil Bitnet so kennt ja irgendwie heutzutage kein Mensch mehr.
Bitnet ist eigentlich der Hauptvorläufer vom Internet Relay Chat, also von eigentlich den ganzen Chat-Clients, die man heute so im Internet kennt. Auf dem Bitnet, auf den großen IBM-Rechnern war es halt über Standardbefehle möglich, jeden Benutzer auf irgendeiner anderen Bitnet-Maschine zu kontaktieren, Nachrichten auszutauschen. Und da gab es dann halt irgendwo die ersten Gemeinschaften, die halt, was weiß ich, regelmäßig miteinander chatteten, sich dann irgendwann auch mal miteinander trafen. Also da ist eigentlich diese Chatkultur hergekommen. Noch lange bevor es das im Internet eigentlich gab.
Wobei man vielleicht noch ausholen muss, also Bitnet war im Prinzip erstmal ein proprietärer Protokollstack von IBM zur Vernetzung ihrer Mainframe-Systeme. Und war auch im akademischen Bereich sehr beliebt. Da gab es also größere solche Bitnet-Netze eben, waren auch meines Wissens nach nicht alle direkt miteinander vernetzt. Und bevor dann das Internet richtig groß wurde, gab es eben so einen ganzen Zoo unterschiedlicher Netze. Das waren X25-Netze, das war eben Bitnet und auch andere. Und da hatte eben jedes Netz so seine eigenen Anwendungen, seine eigenen Protokolle, die gefahren wurden. Und im Bitnet, insbesondere unter Studenten, war eben auch diese Chat-Kommunikation recht populär und wurde intensivst genutzt.
So, und der Uli Horlacher war da sozusagen mit dabei und dann hat er irgendwie alle Leute kennengelernt darüber und dann gab es auch Clubbezug.
Genau, der war mit dabei, wobei man noch erwähnen muss, also es war nicht nur der Uli Horlacher, es gab auch noch einen Physikstudenten, beziehungsweise ich glaube, der hat dann zu dem Zeitpunkt auch schon Promotion gemacht, der Martin Brenner. Und die haben zusammen das initiiert und haben dann eben auch hier einfach Aushänge gemacht und haben auch hier so eine lokale Gruppe zusammengebracht von Leuten.
Und wer gehört da dann von euch dazu sozusagen von Anfang an? Kina.
Also ich war erst beim zweiten Treffen. Das war dann im Café Einstein an der Uni oben, wo man sich heute noch trifft. Und das war damals noch relativ neu. Da hatten die Studenten das Prüfungsamt besetzt, damit sie neue Räume kriegen und sowas. Und ich saß eigentlich in diesem Café und bin von den Leuten überfallen worden und ich bin da nicht absichtlich hingegangen.
Wieso?
Und so kam ich da dazu letztlich.
Du wurdest einfach eingemeindet.
Ja.
Du gehörst jetzt dazu.
Genau.
Scheint üblich zu sein im Club.
Ich bin erst relativ spät dazu gekommen, so Mitte 91.
Spät.
Ja, für damalige Verhältnisse.
Da bin ich ja sehr spät dazu gekommen, 93, aber erzähl du erst mal.
Naja, was weiß ich, mich hat halt einer im Terminalraum irgendwann mal angesprochen, das war Klaus Peter, der mich einfach mal dahin eingeladen hat und es hat dann noch ein paar Wochen so bis Ende der Semesterferien gedauert, bis ich das erste Mal mich dahin verirrt habe und dann war es eigentlich auch erstmal so, die redeten alle so ein ganz seltsames Fach Chinesisch. Ich dachte ja, ich würde mich irgendwie mit Computern auskennen oder so. aber die redeten von irgendwelchen Suns und irgendwelchen AIX-Kisten und irgendwelchem hochtrabenden Zeug, was ich noch nie gehört habe. Es hat 5 Wochen gedauert, bis ich mich getraut habe, die erste Frage zu stellen.
Mit welchen Computern kanntest du dich denn aus?
Ach, mit im Wesentlichen mit Homecomputern und hatte jetzt gerade meinen ersten Kontakt so mit der Großrechnerwelt, mit den Wechseln. Mhm. Damals halt mit VMS und irgendwie mit Fortran über irgendeinen Kurs.
Hattest du einen C64 oder sowas?
Ich hatte einen Atari 800.
Atari.
Ja. Aber was war denn jetzt sozusagen Sinn des Treffens? Ging es darum, einen Computerclub zu gründen oder ging es schon konkret darum, einen Chaos-Computerclub zu gründen? Also was?
Also die Idee von Framstag war schon irgendwie, sich an den Chaos Computer Club anzulehnen. Es war am Anfang noch nicht so ganz klar. Also ich erzähle einfach mal, was in der Kalisti dazu steht. Mhm. Dann wird es vielleicht klarer. Da heißt also, Regionalniederlassung des CCC manifestiert sich in Ulm. Am Mittwoch, den 28.11.1990, trafen sich um 19 Uhr zum ersten Mal etwa 30 bis 40 Personen, das sind ziemlich viele, wenn man das so im Nachhinein sich überlegt, im Herrenkeller in der Herrenkellergasse in Ulm. Zudem etliche Plakate an Schulen, der Universität und anderen öffentlichen Einrichtungen eingeladen hatten. Initiiert wurde dies von einem Studenten der Universität Ulm, der den suspekten Namen Framstag oder bürgerlich Uli Hollacher trägt, wie den Anschlägen zu entnehmen war. Framstag, der schon weitreichende Erfahrungen im Umgang mit der Datenfernübertragung, kurz DFÜ, gesammelt hatte und der Kontakte zu den Leuten des sagenumwobenen Chaos Computer Clubs Hamburg unterhält, erklärte die Anwesenden zunächst über die Ziele des CCC auf. So zum Beispiel über die Forderung nach weltweiter Informationsfreiheit und den Auswirkungen der Computertechnologie auf die Gesellschaft. Die Frage, wer denn schon Erfahrung im Umgang mit DFÜ hat, brachte Frams zunächst etwas außer Fassung. Waren es doch recht wenige. Die anschließende Diskussion, ob man vielleicht doch einen vom CCC unabhängigen Computerclub gründen sollte, glitt dann in die Frage über die vorhandenen bzw. verwendeten Computer ab. Nach insgesamt gut 1,5 Stunden Redezeit wurde vereinbart, sich nächsten Mittwoch um dieselbe Zeit zu treffen, diesmal im Café Einstein, in der Universität am Oberen Eselsberg. In den folgenden Wochen, in denen so manche Interessierten die faszinierende Welt der DFÜ in den Bann zog, wurde das Café Einstein in der Uni bis spät in die Nacht von wissensdurstigen und computerhungrigen Freaks belagert, von gelegentlichen Unterbrechungen durch den Pizza-Express einmal abgesehen. Jedoch wurde nicht nur in der weiten Welt herumgechattet, sondern man erfuhr auch etwas über die verschiedenen Netze, die es ermöglichten, dass Computer miteinander kommunizieren können und man auf diese Art und Weise Informationen in einer Geschwindigkeit vom anderen Ende der Welt erhält, die auf dem normalen Postweg Monate bräuchten, bis sie ankämen. Es folgten dann Kurzreferate der erfahreneren User über die Grundlagen, zum Beispiel Aufbau und Funktion eines Modems. Alle Referate wurden verständlich gehalten und Zwischenfragen gern beantwortet. Die momentane Mitgliederzahl, also das war dann so kurz danach, beträgt 14 bis 18 Personen, wobei kein weibliches Wesen bisher das Angebot der Wissenserweiterung über und durch Computer wahrgenommen hat. Leider muss man sagen, es sind es doch gerade Sekretärinnen und Büroangestellte, die sehr häufig mit den Blechkisten zu tun haben. Es wäre somit gerade interessant zu erfahren, wie Frauen über Computer denken. Hoffen wir, dass bald mehr und mehr Wesen des anderen Geschlechts das momentan größtenteils von Männern regierte Neuland DFÜ betreten werden. Und dann kommt noch ein Zusatz dazu. Am 31.01.91 war die Einweihung des Rechenzentrums der Uni Ulm. Es waren viele hochgestellte Persönlichkeiten eingeladen. Natürlich durfte da auch der CCC nicht fehlen. Obwohl er nicht direkt eingeladen war. Ahem. Nachdem wir uns an dem exquisiten kalten und warmen Buffet gelabt hatten, boah, war mir schlecht, der dritte Teller Tiramisu nach 4 Tellern Shrimps war einfach zu viel, durften wir uns in das goldene Gästebuch der Universität Ulm eintragen. Da steht jetzt kurz hinter dem Fliegenhuber der Eintrag: Framstag für den Chaos Computer Club.
Wer hat das Ding geschrieben?
Das hat Framstag und Garex zusammengeschrieben.
Okay, den Stil kommt mir doch bekannt
vor. Es stehen auch noch interessante E-Mail-Adressen dabei. Zum Beispiel, der CCC Ulm sei erreichbar über ccculm@sol.sar.
Okay.
So, Cerberus-Mailbox. Naja, vielleicht genau. Können wir ja mal die Vorstellungsrunde hier abschließen und das eben angesprochene andere Geschlecht, was ja dann doch noch den Weg gefunden hat, zum CCC Ulm auch nochmal zu Worte kommen lassen.
Meinst du mich etwa?
Ja.
Glaube, wir haben die erste Dame da.
Du bist jetzt die einzige Kandidatin, die sich
ja,
hier gerade anbietet.
Ich glaube, du warst auch die Erste.
Erzähl du doch mal, warum du bitte dich
nicht.
Mit...
Ich glaube, Gabi war schon da. Aber erstmal zu mir. Also ich bin ziemlich spät, also 1993, zum CCC Ulm gestoßen. Und zwar nicht versehentlich, sondern absichtlich. Und ja, ich habe eben gehört, dass die sich da so treffen im Café Einstein und dachte mir, oh gut, da schaue ich mal vorbei. Kann ja eigentlich nichts Schlimmes passieren. Wenn es allzu schlimm ist, dann gehe ich einfach wieder.
Du weißt nicht, was daraus geworden ist.
Und genau, was daraus geworden ist.
Wobei, Verena, wenn ich unterbrechen darf, war es nicht so, dass wir damals an verschiedenen Schulen, unter anderem auch an deiner Schule, so Projekttage zum Thema Internet angeboten hatten?
Das habe ich dann später mitgemacht. Das war dann danach.
Das war es danach, okay.
Genau, das haben wir dann initiiert. Das können wir dann später auch nochmal erzählen. Ja, da bin ich da angekommen und da saßen dann so circa 8 Leute. Es gab keine Computer natürlich, die saßen da einfach so da und haben sich über Sachen unterhalten.
Verdächtig.
Genau, über Sachen, also eigentlich haben die sich so in Shell-Kommandos unterhalten und es ist, es war erstmal
Unix Shell oder VMS DCL?
DCL, Deck Command Language.
Das ja,
war sowieso noch nicht so genau auseinanderzuhalten.
Es war noch nicht so ganz klar, aber ich dachte mir, ich bleibe jetzt mal so lange, bis ich da ungefähr weiß, über was da geredet wird. Also ich hatte zwar schon eine Ahnung von Computern und habe auch gerade mein erstes Linux installiert gehabt, aber so die ganze Sache mit Vernetzung, da war ich noch nicht so ganz drin. Und ja, über den CCC insgesamt hatte ich natürlich schon gehört, hauptsächlich über BTX. BTX war ja ganz groß in Ulm, beziehungsweise kommt sogar aus Ulm, wenn ich mich da richtig erinnere.
Ja, das Hauptrechenzentrum stand in Ulm, richtig. Da gab es sogar mal gelegentlich Besichtigungen, wo man sich dann diese ganzen Riesenkisten anschauen konnte.
Oh, ah.
Genau, also ich hatte schon eine ganze Weile BTX und habe da natürlich auch mir ein paar Informationen rausgeholt. Habe unter anderem auch mal versucht, beim CCC in Hamburg irgendwie so einen Mitgliedsantrag zu stellen, habe aber da nie was gehört und habe das dann nach irgendwie 4, 5 Versuchen aufgegeben. Und naja, nachdem ich dann auf den CCC in Ulm gestoßen bin, ja, bin ich da geblieben.
Der hatte eine bessere Aufnahmepolitik?
Ja, unsere Aufnahmepolitik ist die, man kann nicht mehr austreten, weil wir sind kein Verein.
Oh. Wer zweimal da war, ist automatisch Mitglied.
Es gibt nur einen, von dem man es ernsthaft behaupten kann, dass es jemals geschafft habe, auszutreten. Weil der hat sich dann auf der internen Mailingliste vom CCC umschreiben lassen von Ulm auf Aliens. Und das musste man dann anerkennen. Du kennst schon Florian Holzhauer.
Hallo Florian.
So. Ja, ihr seid ja so ein bisschen die starke vereinsagnostische Seite des Clubs. So. Ich meine, das prägt ja den Club an sich, weil der Schritt zum Verein in dem Sinne war damals auch schon extrem umstritten. Und auch heute, also es gibt Leute, die unterscheiden halt zwischen, also ich tue das zum Beispiel, zwischen dem Chaos Computer Club und dem Chaos Computer Club e.V., weil es ja einfach eine juristische Person ist, die ja auch nicht ohne Hintergrund entstanden ist. Also es hat ja konkrete Gründe. So, man brauchte halt was für die Behörden zum sozusagen zum Demonstrieren, dass man eben jetzt nicht nach, wie ist schon die alte Geschichte, Paragraph, Tralala, Strafgesetzbuch, eine terroristische Vereinigung bildet, sondern halt einfach eben nur ein Verein ist.
So. Ja, also da ist der Punkt der, das ist so im CCC seit, ich möchte noch nicht sagen Jahrzehnten, aber annähernd so eine Dauerdiskussion, wie ist der Verein oder wie ist der CCC zu organisieren, vom Verband über komplett unorganisiert, schwirren da verschiedenste Modelle im Raum rum. Und wir haben uns eigentlich schon immer stark gemacht für die Idee eines unorganisierten, nicht eingetragenen Vereins. Das heißt, bei uns gibt es eben auch keine Mitgliedsbeiträge oder Antragsformulare oder was auch immer, sondern bei uns definiert sich eben ja, definiert man sich über die Teilnahme. Wer da ist, der gehört dazu. Wer nicht da ist, der ist eben auch nicht dabei. Und das ist ein Modell, das funktioniert bei uns sehr gut. An anderen Orten in Deutschland wird das anders gemacht. Da organisieren sich ERFAs in EVs. Das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, wie viel Eigentum und Material so ein Club anhäuft. Also wir sind da eher leichtgewichtig unterwegs. Andere haben Clubräume, Ausstattung, Technik und so weiter. Da mag es Gründe dafür geben. Bei uns hat es bisher ganz gut ohne funktioniert.
Aber war das nie eine Diskussion, sowas mal sich auch zuzulegen, so einen Anlaufort zu haben?
Also es war mal eine Diskussion, Mitgliedsbeiträge einzuführen. Es gab ganze 5 Leute, die einen bezahlt haben, 10 Mark mal bezahlt haben und einen Riesenaufstand aller anderen, dann würden sie nie wieder dahin gehen.
Das ist aber lange her. Das war die Geschichte mit dem Ghetto Blaster im Terminalraum, oder?
Ja.
Ja, das ist mittlerweile auch 15 Jahre. Nee. Also es gab immer wieder mal die Diskussion, wir haben momentan auch die Diskussion, ob wir einen Hackspace gründen sollen, wobei wir das meistens oder bisher eigentlich immer ohne EV hinbekommen haben. Ich meine, wir haben auch einen Server, der steht bei einem Webhoster oder hier beim Bürgernetzverein. Also die notwendige Infrastruktur ist da. Wir machen auch durch unsere Nähe zur Uni, die immer noch durch die Kontakte, die da recht gut funktionieren, machen wir auch monatliche Seminare, kommen wir sicher nachher nochmal drauf. Da haben wir Räume, die wir nutzen können und vieles mehr. Also bisher funktioniert es eben auch dezentral organisiert ganz gut.
Und mochte denn die Uni das schon immer? Also wurde das sozusagen von der Uni-Seite her so uneingeschränkt unterstützt, die bösen Hacker da walten zu lassen? Oder ist die Uni ohnehin schon so weit unterwandert vom CCC, dass sie sich nicht mehr wehren kann?
Weder noch. Also wir hatten eigentlich nie dieses Image der bösen Hackers. Wie gerade schon gesagt, der Uli Hollacher, der das Ganze mitgegründet hat, der war als studentische Hilfskraft im Rechenzentrum beschäftigt. Später kam ich dann auch noch dazu. Von daher war eigentlich der CCC schon immer da auch recht gut eingebettet. Also das ging zum Beispiel so los, dass der CCC in der Informatik sich jedes Jahr bei den Erstsemester-Einführungen beteiligt hat und auch immer noch beteiligt. So bin ich 91 dazugekommen. Also mein erster Kontakt mit der Uni war noch bevor die Vorlesungen losgingen, CCC. Ob das dann für Studium gut oder schlecht war, das lasse ich jetzt mal unbeantwortet.
Achso, sozusagen die Jungen werden gleich abgegriffen, bevor sie überhaupt Gelegenheit haben, sich an den universitärischen Fluss zu gewöhnen.
Da gibt es einen gewissen Selektionsprozess. Also es werden verschiedene Einführungsveranstaltungen für die Erstsemester angeboten und ein Angebot davon ist das vom CCC Ulm. Und das ist dann für alle die, denen die normale PC-Pool-Einführung und die Eingewöhnung in Windows zu langweilig ist.
so eine Art Hammelsprung irgendwie so. Richtiger Hacker, rechte Tür, der Rest bitte linke Tür.
Genau, und jeder nur ein Kreuz.
Super. Ja, wobei man sagen muss, dass heute kommen zu solchen Veranstaltungen relativ viele Leute, aber es bleiben nicht so viele dann wirklich beim CCC hängen. Damals war das eine längere Veranstaltung, da hat man dann also eine Woche lang Einführung in Netzwerkdienste gemacht, hat erklärt, wie E-Mail funktioniert und derlei Dinge mehr. Ne?
Gut, das hat sich ein bisschen geändert, aber ich denke auch, dieses Jahr sind doch wieder ein paar neue Leute zu unserem Montagstreff aus der Gruppe rekrutiert worden.
Ja, einer sitzt hier
gerade am Mikrofon, genau. Ich weiß nicht, vielleicht kann er mal kurz was dazu sagen.
Genau, stell dich mal vor. Also sag mal hallo.
Hallo, habe ich doch schon gesagt. Ja, also rekrutiert worden bin ich ja jetzt nicht wirklich, weil ich ja schon beim Treffen davor schon da war. Deswegen habt ihr mich ja nicht rekrutiert, sondern ich bin ja freiwillig gekommen.
Da gab's so einige.
Ja, und irgendwie...
Das sind die Schlimmsten.
Ja, da gab's jetzt eigentlich nicht arg viele, die dazugekommen sind, aber dieses Jahr sind halt mehr dazugekommen. Also von dem her schon. Aber es war ganz lustig. Es war zwar nicht so ausführlich wie eine ganze Woche, aber war doch... Ganz nett, was man so an der Uni alles anstellen kann, wenn man es vorher gesagt bekommt.
Ja, und ich meine, heutzutage braucht man vielleicht auch nicht mehr ganz so viel erklären, was das Internet ist. Also für mich damals 91, ich hatte zwar schon ein bisschen Erfahrung mit Modems, damals war ich, glaube ich, gerade mit 2,4 Kilobit unterwegs. Und da war das natürlich... ja, das war phänomenal. Das hat einem die Augen geöffnet, wenn man plötzlich an einer 64 Kilobit Standleitung saß. Und es hat sich jetzt vorhin so angehört, der CCC hätte sich immer bloß in dem Café Einstein getroffen und unterhalten. Also ganz so war es nicht. Da fand auch ziemlich viel am Rechner statt.
Wir haben den Abend meistens im Einstein begonnen, sind dann irgendwann zur Pizza rübergegangen.
Und dann ging es im Terminalraum weiter. Und Terminalraum muss man heute vielleicht auch erklären. Da denkt vielleicht der eine oder andere an den PC-Pool, wo lauter Windows-Büchsen rumstehen. War also auch nicht so, sondern da standen sogenannte VT-Terminals.
Reine Text-Terminals, die halt über irgendwelche Terminal-Server verbunden waren mit einer großen Kiste, an der dann halt 50, 100 Leute gleichzeitig eingeloggt waren und nebeneinander arbeiteten.
Also das heißt, der Fluss war immer vom Kaffee über die Pizza in den Computerraum.
So,
das da kriegt ja der Begriff Terminal ganz neue Bedeutung.
Genau.
Das war so.
Das hat der Abend so geendet. Meistens
ja,
und meistens bis zum Sonnenaufgang.
Das Problem dabei war dann immer, damals herrschte an der Uni, heute haben wir ja diese tollen MyFair Classic-Karten, mit denen man Zugangskontrolle ganz, ganz sicher realisieren kann. Aber egal. Und damals gab es also noch klassische Schlüssel und eine klassische Schließordnung. Der Terminalraum wurde also um 18 Uhr abgeschlossen. Und deshalb war eben der Kontakt zur Uni und insbesondere Hilfskraftstellen extrem wichtig, weil dann hatte man den Schlüssel bekommen. Und das hatte am Anfang, als ich angefangen hatte, erstmal nur der Uli Horlacher, was natürlich ein gewisses Nadelöhr war. Es war so ein Single Point of Failure. Wenn Uli nicht da war, dann konnte man nicht an die Rechner und nicht ans Internet. Hat dann doch geschmerzt.
Wenn Uli irgendwann mal um 3 Uhr nach Hause wollte, dann war Schluss.
Ja, das war dann extrem ungewöhnlich und frühzeitig. Aber ja, dann hat sich das eben so ergeben. So bin ich dann auch ein bisschen verstärkt in die Sache reingerutscht. Dann wurde plötzlich eine Hilfskraftstelle frei. Und es hieß natürlich als allererstes, da wurde ein Schlüssel frei. Und der große Haken war, die Stellenbeschreibung, die war Programmiersprachenberatung mit Schwerpunkt Fortran. Nun hatte ich zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht wirklich viel Ahnung und Affinität zu Fortran, aber was tut man nicht alles für Internetanschluss?
Super, das heißt, dass ihr Fortran
dieser
reingezogen
habt. Ja, teach me Fortran in 24 hours. Irgendwie so
dieser Junge hier neben mir hat Fortran gelernt, indem er sich die zwei Fortran-Manuals aus dem Schrank, Wex Fortran, unter den Arm geklemmt hat und innerhalb einer Woche sie durchgelesen hat und genau damit getan hat, was man damals von einem Informatiker erwartete. Du kannst eine Sprache, innerhalb von einer Woche oder maximal zwei wirst du jede andere lernen.
Ja. War nicht anfangs der Terminalraum die ganze Zeit offen und erst als dann die Geschichte mit dem Straub kam,
Das war aber vor 91, ja. Aber vielleicht kannst du die Geschichte mal erzählen. Also es wurde dann eben abgesperrt, als es dann einen Vorfall gab, zu dem dann Jürgen ein bisschen mehr erzählen kann. Das war vor meiner Zeit.
So richtig meine Zeit war es ehrlich gesagt auch nicht. Aber so ungefähr kenne ich die Geschichte. Also da war einer, der hat dann immer so seltsame Dinge gemacht, wie die Bibel an Daimler-Benz zu schicken und
in
so.
In London.
Und man muss sich das vorstellen, also die Bibel, das ist richtig viel groß Text, weil
4 Megabyte
mit nur 64 Kilobit.
Etwa 1-4 Megabyte reiner Text, das war... Das ist heute nichts, aber damals, wenn du das über Modemleitung jetzt ziehen musst, weil es halt auf Halde steht und du merkst erst, wenn es da ist, was es war, dann dauert das eine Stunde oder zwei. Und das Schlimme ist, die Firma, der es in Endlosschleife geschickt hat, musste für jedes Byte oder zumindest für jedes Kilobyte zahlen.
Ja, und so hat er natürlich dann auch nicht lang irgendwie das mit seinem eigenen Account machen können. Dann hat er irgendwelche Leute angequatscht, so gib mir mal dein Passwort, dann helfe ich dir und so. Und um dem irgendwie einen Riegel vorzuschieben, hat man dann das Abschließen eingeführt. Also so habe ich das in Erinnerung.
Ja, und die Story mit dem Sondereinsatzkommando, die lassen wir jetzt an der Stelle weg.
Arme Musik.
Ja, das war jetzt wieder Revolting Breed. Es scheint den Leuten im ERC nicht so zugefallen. Deswegen darf man jetzt mehr die Musik vom Tobi einspielen. Ja, ist schon okay. Das machen wir jetzt einfach.
Gut, ich würde sagen, dann übergebe ich es wieder weiter, weil ich habe eh keine Ahnung. Und ja, los.
Ja, Frank meinte gerade, er wollte mal erzählen, wie das denn damals alles so im Terminalraum war. Ja. Und wie dann die ersten Linux-Rechner aufkamen.
Okay, also das kann sich heute ja eigentlich auch gar keiner mehr so richtig vorstellen. Ein Rechner, der nur eine ASCII-Oberfläche hat, so ein VT-Terminal, alles Kommandozeile, obwohl man damit durchaus effizienter arbeiten konnte als manche heute mit Klickibunti, aber egal. Ein Problem hatte man natürlich in dem Terminalraum. Die VT-Terminals, da konnte man zwar sehr schön auf diesem Deckrechner, auf diesen Wechseln arbeiten, aber manchmal wollte man dann doch irgendwelche Daten, irgendwelche Messergebnisse, was auch immer, mit nach Hause tragen. Und Internetanschluss zu Hause war auch Fehlanzeige. Worauf hat man zurückgegriffen? Auf die gute alte Diskette. Damals sehr oft noch im 5¼-Format, später dann eher 3,5 Zoll. Und deshalb stand also in diesem Terminalraum ein Original IBM AT, also nicht der ganz, ganz Original PC, aber so die zweite Generation, mit Diskettenlaufwerken. Der war ebenfalls seriell angeschlossen an diese Wechsen. Und da konnte man dann mit aus der DFÜ bekannten Protokollen wie Z-Modem oder Kermit, konnte man also dann Daten von der WEX auf den PC übertragen und dort dann auf Diskette kopieren und konnte also seine Daten heimtransportieren. Da gibt es eine ganz nette Anekdote. Da lag also neben diesem Computer, weil es ja dann doch ein bisschen eine kompliziertere Prozedur war, lag da also ein Zettel, wo genau erklärt war, wie man also seine Daten am Ende auf die Diskette bekommt. Und wir waren da, wie gesagt, als Benutzerberatung tätig und dann kam also eines Tages ein Herr im weißen Kittel reingelaufen, schwenkte eine Diskette, er müsste da jetzt Daten übertragen und dann haben wir also gesagt, okay, da hinten steht ein Rechner, da liegt eine Anleitung daneben, einfach mal machen, was auf der Anleitung steht und wenn es Probleme gibt, dann fragen. Ging hinter, setzte sich an den Rechner und wir haben dann mal hintergeschaut und sehen also, wie er am DOS-Kommandoprompt, also auf dem Rechner lief MS-DOS, am Kommandoprompt anfängt, den Zettel abzutippen und hat also dann getippt, um eine Datei von der WEX auf den PC zu kopieren und so weiter und so weiter. Wir haben dann erklärt, dass es nicht darum geht, das Ganze abzutippen, sondern auszuführen. Source Code und Binary sozusagen. Gut, jedenfalls hatte auch dieser AT das Problem, das ging, glaube ich, also diese Übertragung, diese serielle Übertragung ging, glaube ich, maximal mit 19,2 Kilobit. Mehr haben also diese Terminal-Server nicht hergegeben, war also auch ätzend langsam. Und deshalb haben wir, das muss so 93 etwa gewesen sein, haben wir dann dem Rechenzentrum einen damals topmodernen Rechner aus den Rippen geleiert. Wir haben dann gesagt, wir brauchen jetzt für den Terminalraum einen 486 DX2 PC.
Ja, ich glaube, das Problem war auch, dass die Leute mit ihren Disketten da Viren eingeschleppt hatten auf den DOS-Rechner.
Das kann auch noch ein Grund gewesen sein. Ja, also der eigentliche Grund war, damals gab es gerade so ein ganz esoterisch neues Betriebssystem namens Linux. Und da wollten wir unbedingt mit rumspielen und hatten aber eben keinen geeigneten PC im Zugriff. Und das war also so unsere offizielle Motivation, warum da jetzt in den Terminalraum so ein Rechner rein muss. Den haben wir dann auch bekommen. Noch am gleichen Tag, als der geliefert wurde, haben wir uns die Nacht damit um die Ohren geschlagen, auf dem Ding Linux zu installieren. Damals Kernel 0.93. Und das hat sich ein bisschen schwieriger gestaltet, als wir das geglaubt haben, weil Rechenzentrum war größtenteils PC-freie Zone. Und wir wollten eine Sun Sparkstation 10 verwenden, um die Disketten zu beschreiben mit der Linux-Distribution. Ich glaube, es war eine LST, wenn ich mich richtig erinnere.
Nicht Slackware?
Oder war es ein Slackware? Ich weiß nicht. Also wie gesagt, es ist 15 Jahre her. Jedenfalls wollten wir eben so eine Sparkstation 10 verwenden, um die Disketten zu beschreiben. Die hatte ein Diskettenlaufwerk, allerdings waren die SunOS MS-DOS oder FAT-Treiber irgendwie so grottenlangsam, dass wir also, ich glaube, eine halbe Stunde pro Diskette gebraucht haben und die Distribution bestand irgendwie aus 10 Disketten. Also es hat...
Nicht 40?
Nee, 40 waren es nicht. Damals waren die noch ein bisschen kleiner.
Okay.
Jedenfalls hat es eine Ewigkeit gedauert, bis wir endlich die Disketten beisammen hatten und das Ding installieren konnten. Und dann hatten wir unseren ersten Linux-Rechner. Der Name des Rechners war natürlich auch heiß diskutiert. Wir haben uns dann in Atomscher Tradition auf Don't Panic geeinigt. Und den Namen trägt unser Server heute noch. Und der hat dann auch den kompletten 099er Kernelbaum oder den kompletten 099er Kerneldurchlauf mitgemacht. Da gab es den Uwe Obermüller, der den absoluten Ehrgeiz hatte, immer den neuesten Kernel laufen zu lassen. Ich weiß nicht, Jürgen, du bist ja unser Linuxianer. Wie war das denn nochmal? Das gab irgendwie dann zweistellige Buchstabencodes hinter dem 099 oder so.
Ja, also bei dem, da gab es immer so Patch-Levels und beim 099, Patch-Level 99, da waren alle überzeugt, jetzt muss Linus Torvalds die Version 1.0 rausbringen. Dann kam 099, Patch-Level 100.
Ja, es gab doch auch noch irgendwelche Buchstabenkombinationen. Also ich weiß so, es
hat sich. Kann ich mich nicht dran erinnern.
Müssen wir mal das Internet befragen.
Weil auf dem eigenen Rechner habe ich dann, glaube ich, erst mit 2.0 irgendwas Kernels angefangen.
Neumodischer Kram.
Ja, ich schäme mich.
Aber wie ist denn das eigentlich, habt ihr euch, ich meine, ihr wart ja sozusagen als CCC Ulm auch mit dem Rest des CCC zumindest auf einer Mailingliste von Anfang an eigentlich oder wann ging das los?
Ich glaube, die eigentlichen Mailinglisten, die man heute so hat, die kamen erst später. Aber
also anfänglich waren die Kontakte tatsächlich eher so durch Kongress oder so. Also ich war, glaube ich, auch 93, ja, müsste 93 das erste Mal auf dem Kongress gewesen sein. Und da hat man dann natürlich schon vorher per Mail kommuniziert, aber Mailinglisten, also so intern und so, ich weiß gar nicht, wann die aufgesetzt wurden, also wurden auf jeden Fall erst später intensiv genutzt.
Aber der Ulmer CCC war ja auch mal so ein bisschen so dieser Mythos. So. Also ich weiß das ja auch nur so im Ansatz, aber es war immer so, ja, es gibt so den Club und den haben natürlich die meisten Leute in Hamburg immer verortet, nicht ganz so unrecht so. Dann gab es eben diese aufstrebende Gruppe in Berlin und dann gibt es halt noch die da in Ulm, so, die immer keiner so richtig kannte, wo auch mal keiner so richtig wusste,
Wo Ulm überhaupt ist.
Was, so, warum Ulm? Ja,
südlich also, des Weißwurst-Äquators. Ja,
du willst mir jetzt nicht sagen, wir waren berühmt.
Schon, auf eine gewisse Art und Weise. Oh, sicherlich. Gott. Die Frage ist nur, warum Ulm? Warum nicht Stuttgart? Warum nicht München? Warum hier?
Ja, wir waren halt hier.
Naja, aber was? Ich meine, es muss aber immer irgendetwas auch da sein.
Ja, also ich meine, es hängt doch immer an den Personen. Also ich glaube, so ist fast jeder Erfurt-Kreis irgendwie entstanden, dass es irgendwo ein, zwei Leute gab, die gesagt haben, wir machen was. Und bei uns waren das eben der Uli Horlacher und der Martin Brenner.
Klar, natürlich, aber auch dann ist man so ein bisschen doch schon auch ein Kind der Stadt. Also ich meine, meine Frage ist eigentlich eher, hat denn jetzt hier das Ulmer Umfeld, die Stadt oder die Region oder was auch immer, irgendwas dazu beigetragen oder war das jetzt einfach nur Zufall?
Also ich denke, dass sich ein CCC gegründet hat, wie gesagt, das hing von Person oder ein Erfurt-Kreis gegründet hat, das hing an Personen, dass er sich dann stabilisiert hat. Das hing sicherlich auch ein bisschen an den guten Kontakten zur Uni. Also das Rechenzentrum, der Rechenzentrumsleiter, der Hans-Peter Grossmann, der war sehr aufgeschlossen den ganzen Aktivitäten gegenüber. Also es war auch nicht so, dass wir irgendwie so unter der Hand dann im Terminalraum waren oder so, sondern es war bekannt. Der ist auch jedes Jahr vor Weihnachten zu unserer Weihnachtsfeier gekommen. Und ja, das war also dort recht gut verankert. Auch über Erstsemestereinführungen, so waren wir an der Uni bekannt. Und es gab nicht irgendwie, sagen wir mal, negative Schlagzeilen, die dafür gesorgt hätten, dass sich das Verhältnis irgendwie verschlechtert hätte. Und so hat sich das, denke ich, weil eben die Möglichkeit, Internet und so weiter, viele Leute da fasziniert hat sich das da ein bisschen, ja, stabilisiert.
Alles mit dieser Erstsemester-Einführung ist ja eigentlich eine coole Idee, oder? Dass man so als regionaler Club einfach zur Uni marschiert und sagt, hier, hör mal, da gibt es einfach mal 5% der Ersteinsteiger, die sind echt gelangweilt von der Standard-Computereinführung. Natürlich. Können wir denen nicht mal ein bisschen was für die High-End-Abteilung bieten?
Das sind oft Leute, die kommen, die haben zu Hause halt das, was der Standard heute Internetnutzer hat, damals halt Standard-PC-Nutzer hat, das kennen die. Und die sind natürlich dann, wenn sie in die Uni kommen, dann erwarten sie irgendwie mehr. Dann sind sie hungrig nach was Neuem. Und
so ging es mir nämlich auch, deswegen bin ich auch gleich wieder gegangen bei der
Uni. Hättest du mal in Ulm studiert.
Hätte ich mal in Ulm studiert.
Für die Zielgruppe kann der CCC natürlich was bieten. Und es ist, ich denke, wie jedem Verein oder in jeder Gruppierung wichtig, dass neues Blut reinkommt, dass man neue Leute bekommt. Sonst überaltert das Ganze irgendwann. Und das hat damals ganz gut geklappt. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, wir haben natürlich auch für die Uni so das eine oder andere gemacht. Also ich erinnere mich noch, das müsste 92 an Weihnachten gewesen sein. Da war eben auch wieder der Hans-Peter Grossmann bei uns an unserem, ich weiß nicht, ob es damals ein Montags- oder Dienstagstreff war.
Ein Dienstagstreff hatten wir nie. Wir hatten anfangs mittwochs.
Ich dachte, wir haben
und dann haben wir es irgendwann verlegt auf Montag, weil du nicht konntest.
Ja, heute ist wieder egal. Heute kann ich gar nicht.
Ja, jedenfalls, auch damals schon kamst du dann montags nicht mehr.
Hatten wir dann diese Weihnachtsfeier und da sind wir irgendwie aufs Thema Wohnheimvernetzung gekommen. Und die Idee ist naheliegend, Studenten in Wohnheimen wollen Internet. Und heute vollkommen klar, heute hat das jedes Wohnheim, damals revolutionär. Grossmann erzählte.
Aus Sicht des Rechenzentrumsleiters war es halt für ihn ein interessantes Projekt. Was gibt denn das? Was kann man mit den Studenten da machen? Was kann man alles für Dienste anbieten? Wie kommt das an? Das in dem Sinne eigentlich auch mal auszuprobieren oder dergleichen, wird das überhaupt genutzt und sowas?
Ja, und also 92, da gab es das in den USA schon teilweise, in Deutschland gab es das noch nirgends. Und dann haben wir da ein Projekt gestartet, was eben so in Kooperation irgendwelche Studenten aus dem CCC-Umfeld und das Rechenzentrum losging. Ich bin dann zum Studentenwerk gelaufen, habe denen erzählt, ihr baut doch da gerade ein neues Wohnheim. Wohnheim an der Hallmeiersteige war damals gerade im Bau. Keller waren irgendwie schon aus, also so Keller standen schon. Und es müsste schnell gehen, weil da wollen wir noch Leitungen reinziehen. Dann kam erstmal ein großer, unverständlicher Blick. Internet, was ist das? Braucht man das? Und das Problem ist, bis wir das dem Studentenwerk erklärt hatten, war das Haus fertig gebaut. Dann ging es darum, wie kann man das Ganze vernetzen. Leerrohre waren natürlich keine vorgesehen für eine Datenverkabelung. In die Postrohre durfte man damals noch nicht und so weiter und so fort. War so ein ziemlicher bürokratischer Act. Ich glaube, es war dann Ende 94, als dann ein Netzwerk auf Basis von Kabelmodems, also auf den Fernsehkabeln, in Betrieb ging. Und wir waren dann also nicht mehr das erste Studentenwohnheim in Deutschland. Da hatten uns die in Clausthal-Zellerfeld dann überholt. Da ging es ein bisschen unbürokratischer. Aber wir waren dann das zweite Studentenwohnheim in Deutschland, was am Internet hing. Und das war so ein Projekt, wo eben auch der CCC zusammen mit der Uni was gemacht hat. Und so gab es eine ganze Reihe von Projekten, auch hier teilweise im Stadtkontext, wo der CCC doch immer wieder mal auch positiv in Erscheinung getreten ist. Und von daher gab es da auch nie irgendwelchen Stress.
Und diese Veranstaltungsreihe, die da läuft, die läuft ja auch immer noch, oder?
Meinst du jetzt das Chaos-Seminar?
Ja, das meine
ich. Das läuft immer noch. Genauso wie hier das Radio und wir haben irgendwann mal jetzt auch angefangen, was weiß ich, mit Programmierworkshops oder zu irgendwelchen Themen oder was weiß ich was mit auf den Weg zu bringen. Mal gucken, was das wird. Aber wie gesagt, das Chaos-Seminar ist jeden Monat einmal, was weiß ich, bei uns und oben an der Ulm, an der Uni halt.
Ja, das hat dann aber erst relativ spät in der heutigen Form angefangen. Also der erste Vortrag war Januar 99 und zwar von Frank. Der hat also erzählt, wie überhaupt das Web funktioniert, was da überhaupt passiert, wenn man mit dem Browser irgendwo hinklickt oder so.
Also damals war es irgendwie so, ich glaube, die ersten 5 Chaos-Seminare habe irgendwie ich gehalten, bis sich dann mal jemand anderes getraut hat. Heutzutage halte ich bestenfalls eines noch im Jahr, von daher hat sich das doch auch sehr gut verselbstständigt.
Wie regelmäßig ist das?
Einmal im Monat.
Außer im August.
Genau, weil im August wird gegrillt. Wir sind da sehr traditionell.
Ja, also da haben wir, wie gesagt, seit 93 doch eine ganze Menge von Themen abgegrast. Meistens Das finden sich die Referenten in unseren eigenen Reihen, wobei wir hatten auch schon Polizisten da, die uns irgendwas zum Thema Internetkriminalität erzählt haben aus ihrer Sicht und diverse andere Leute.
Das ist ja alles, alles in Bild und Ton dokumentiert, ne?
Die Dokumentation. Noch nicht. Irgendwann hat es dann mal angefangen, glaube ich, in 2004.
Ist da der Polizist mit dabei?
Das weiß ich jetzt nicht mehr genau.
Ich glaube nicht, nee.
Ich glaube, das war vorher.
Das war davor.
Also der erste Vortrag, der als Video dokumentiert ist, war der von Richard Stallman. Den hatten wir im Jahr 2004 da. Der war da gerade auf Vortragstour in Sachen Softwarepatente. Und also es ist echt ein Erlebnis, so einen mal zu treffen. Der Typ ist sowas von verstrahlt, wenn man den mal wirklich trifft. Und wir dachten schon, das geht alles fürchterlich schief mit diesem Vortrag. Aber als der Vortrag anfing, war alles in Ordnung. Da war er plötzlich wie ausgewechselt. Aber vorher, mei, Katastrophe.
Ja, also da wurden ein paar soziale Gene durch GCC ersetzt. Also wir hatten das zweifelhafte Vergnügen, ihn zu hosten und
du warst sein Host, glaube ich.
Volker. Ja, also ich hatte ihn einen Tag bei mir im Büro sitzen und er hat da irgendwie seine Mails gelesen und so weiter. Und
wie schlimm war's?
Kann man das jetzt öffentlich sagen? Also
die Wahrheit muss ans Tageslicht.
Wie soll ich sagen?
Ich habe noch nie einen Veranstalter getroffen, der nicht geächtzt und gestöhnt hat.
Ja, also es ist wirklich so, du brauchst eigentlich nicht versuchen, mit dem Menschen irgendwelchen Smalltalk zu machen. Dazu ist er nicht geeignet, nicht in der Lage. Du fängst dir dann einfach nur irgendwelche harschen Bemerkungen ein. Ansonsten hatte ich den starken Eindruck, er ist irgendwo so auf einem ähnlichen Trip wie Jesus. Also er hat seine Religion und die versucht er jetzt zu verbreiten und wehe, da kommt ihm jemand in die Quere. Ja, und dann, wie gesagt, also er hat einen recht geistesabwesenden Eindruck gemacht bis zu dem Zeitpunkt, wo er das Podium betreten hat. Und dann hat irgendwie Schalter umgelegt und er hat wirklich einen hervorragenden Vortrag abgeliefert. Ich hatte dann am zweiten Tag, hat ihn Volker genötigt, hier ein bisschen Sightseeing in der Region zu machen. Ich hatte da dummerweise keine Zeit. Also Volker kam irgendwie dann am Abend bei mir vorbei. Er war wirklich fertig mit den Nerven. Also von daher...
Ein gewisses Verständnis muss man natürlich auf so einen Mann aufbringen. Ja? Der tourt durch die Lande und alle wollen nur was von ihm. Ja, und dass der natürlich auch mal in Ruhe seine E-Mails lesen will und auch mal in Ruhe irgendwas anderes machen will.
Der ist immer unausstehlich. Also ich habe nur weltweit alle Veranstalter, mit denen ich gesprochen habe, wo der aufgekreuzt ist, die haben alle nur so auf einmal wieder die Ränder unter den Augen gehabt, so instantan, und sagen dann so Worte wie, man hätte uns warnen sollen. Das ist ungelogen. Ja, und das habe ich mehr als einmal
das
gehört.
Ist wahrscheinlich der
Celebrity hätte auch mal die Freude, ihn mal live zu treffen, und ich weiß auch genau, wovon sie reden. Das ist anstrengend.
Ja, also es ist, wie gesagt, das ist der Celebrity Faktor.
Ich habe ihn mal kennengelernt und es war anstrengend.
Es ist, glaube ich,
geschafft, mein Verhältnis zu ihm war innerhalb von 3 Sekunden im Eimer. Es ging so schnell, es ist unglaublich.
Hast du Linux gesagt, ohne GNU dazu zu sagen?
Nee, ich will es jetzt auch gar nicht so hochholen und so, spielt keine Rolle, aber es ist einfach, ich habe noch nie so eine Art Antigravitation im Bereich soziale Kompetenz kennengelernt.
Das sind uns alle einig, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich so, wie wenn du irgendwie eine Rockband oder so hostest, die dann das Hotel demoliert. Der Celebrity Faktor. Ich glaube, das ist ein guter Moment für Musik.
Genau.
Hallo, zurück bei Def Radio. Wir erzählen euch heute was über die Geschichte des CCC Ulm. Und als nächstes Thema haben wir uns vorgenommen, die Relay-Partys, die wir hier in Ulm ausgerichtet haben. Wir haben gerade festgestellt, bei der ersten Relay-Party war niemand von uns dabei. Aber ich habe im Internet so ein bisschen was drüber gefunden, was damals so war. Also das war noch vor der Gründung vom CCC Ulm, 89, die erste Relay-Party. Und das war die erste Relay-Party, die sich selber einen Namen gegeben hat. Und die nannte sich fünfte europäische Relay-Party. die vier davor, die es gab, die wussten da noch nichts davon. Und es ist wohl auch was eingeführt worden, was später bei Relay-Partys üblich war, nämlich das sogenannte Geschenk. Das ist so ein T-Shirt, wo man dann sozusagen ein Souvenir hatte, um sich hinterher noch dran zu erinnern. Damals war ich ja auch dabei.
Aber Jürgen, erzähl doch erstmal, was eine Relay-Party überhaupt ist und was die Idee hinter der Relay-Party war.
Ja, also damals gab es ja diesen Bitnet-Relay und diesen Internet-Relay-Chat. Da haben wir ja schon davon erzählt. Und die Idee an der Relay-Party ist die, alle Internetbenutzer Deutschlands treffen sich. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Nein. In der Allianz Arena.
Nein, irgendwo so. Naja, das sind ja nur ein paar hundert Leute und es kommen nicht alle. Und ich weiß nicht, wie viele Leute bei dieser ersten Relay-Party in Ulm waren. Bei der zweiten Relay-Party, da war es dann schon ein bisschen größer. Das waren immerhin 183 Teilnehmer, das war dann 93. Und da waren dann auch einige von uns schon dabei. Zum Beispiel der Frank, der weiß da sicher einiges dazu zu erzählen.
Genau, wir hatten irgendwie ein Organisationsteam von, ich schätze mal so, 8 bis 10 Leuten etwa auf die Beine gestellt. Weil, ja, 183 Leute, wie du sagst, die alle ein Wochenende zu verpflegen und Programm zu machen, das ist einiges an Arbeit. Und hatten das dann auch irgendwie aufgeteilt. Es gab dann auch T-Shirts für die Orga-Leute. Jeder hatte hinten irgendwie einen lustigen Spruch drauf. Ich war irgendwie so der Oberorga. Bei mir stand Don't Panic drauf. Tobi hier neben mir war fürs Catering zuständig. Der hatte, glaube ich, Paul Bocuse auf dem T-Shirt stehen. Er erinnert sich gerade wieder. Und so ging das also weiter, ja. Und damals, 93, da war Internet hauptsächlich eine Sache an den Universitäten und insbesondere die Studenten fanden natürlich Chatten toll. So gab es da also so eine Community von Leuten, die sich eben online regelmäßig unterhielten, aber selten im Real Life sahen. Und das war eben genau die Idee dieser Relay-Partys, dass man sich doch auch mal so zweimal im Jahr von Angesicht zu Angesicht sieht. Heute nichts mehr Besonderes. Damals war das was ganz Exotisches, wenn du irgendwelchen Leuten, also nicht Nerds, gesagt hast, hey, ich chatte hier und so weiter. Die haben mich angeschaut, irgendwie als wären sie gerade vom Triebwagen überrollt worden, aber egal. Jedenfalls hatten wir eben gesagt, wir organisieren das hier in Ulm. Erste Frage war natürlich, wo machen wir das? Jetzt haben wir hier in Ulm ja unsere tolle Bundesfestung mit den ganzen Forts rundherum und wir haben uns also einen sehr stilvollen Ort ausgesucht, das Fort Unterer Eselsberg. Damals auch der Sitz vom Betai Geuze, das war also vom damaligen Uster, so ein Referat für, ja.
Ja, wobei man muss sagen, das Betai Geuze ist gegründet worden vom Uster, von der Uni Ulm, ja, und von so ein paar Punks aus der Stadt. Und das war immer so ein bisschen ein Zwischending. Man hat nie so genau gewusst, wer da hängt da so genau rum. Ja. Und naja, wir waren eigentlich eher die harmlosen Leute, die sich da getroffen haben. So, da gab es dann hinterher gab's einige Streitereien und der Uli Schwarz hat damals dann einen Brief geschrieben an den Stadtjugendring. Ja, das können ja wohl nicht sein. Das seien doch alles nur harmlose Computerexperten und nicht die üblichen Punks, die da sonst so rumhängen.
Okay. Ja, wie dem auch sei, uns war es eigentlich auch relativ egal. Wir wollten ja eigentlich nur die Räumlichkeiten. Und das war eben, wie gesagt, so ein altes Fort, recht stilvoll. Wir haben dann irgendwie im hinteren Teil, ich glaube, heute kann man das erzählen, da war so ein total verwilderter Innenhof mit Dornengestrüpp voll. Da haben dann Garrix und ich haben uns mit Macheten bewaffnet und da hinten erstmal geräumt und gerodet, dass da dann also wild gekämpft und gezeltet werden konnte. Da ging es dann in diesen Innenhof, ging es durch so einen durch so einen Bogengang. Alles eben aus diesen alten Steinen gemauert.
Ähnlich wie Katakomben sah das aus.
Ja, da haben wir dann ein paar so Petroleumlampen aufgestellt und einen Ghetto-Blaster, wo wir dann irgendwie Musik aus Das Omen eingespielt haben. Gut, und wie gesagt, dann haben wir da einfach 2 Tage Party gemacht. Wir haben im Innenhof gegrillt, es gab Musik, eine Liveband, Karaoke singen, alles, was halt zu Spaß dazugehört.
Erzähl doch noch die Geschichte vom Tzatziki. Also ich kenne nur die andere Geschichte. Also als der Tzatziki entstand, da meinte irgendjemand, gib mir den Gurkenhobel und ich mach's mit Rama.
Fürs Essen war Tobi zuständig.
Tobi, erzähl.
Nein. Ach. Das war Higgins, der zusammen mit Susi und Rama, was weiß ich, am Tzatziki war und die naja, da gab es halt dann irgendwo relativ harmlose Zitate und in dem Moment, als sie ausgesprochen haben, fingen sie dann alle zu kichern an. Ich verstehe das auch nicht.
Ja, heute reißt man die so ein bisschen aus dem Zusammenhang. Das ist ja gar nicht gut.
Ja, also wie gesagt, 183 Leute verköstigen. Wir haben dann eben Grill aufgebaut. Wir haben und unter anderem auch, ich glaube, 2 Wannen, also so Waschwannen voller Tzatziki angerührt als Beilage und Salate und so weiter. Und am Ende war es dann irgendwie so, der Tzatziki kam auch nicht so toll an. Vielleicht haben wir auch einfach ein bisschen zu großzügig geplant. Jedenfalls war noch eine komplette Wanne übrig. Also was macht man mit einer Wanne Tzatziki? Wenn du das irgendwie das Klo runterspülst, dann riecht es dann eine Woche nach Knoblauch. Also haben wir gedacht, hinten im Graben um das vorunter Eselsberg rum, da kommt eh niemand vorbei und haben da also kurzerhand mal eine Wanne Tzatziki entsorgt und danach haben wir halt rumgeflaxt und haben gesagt, ja, wahrscheinlich mutiert das jetzt da hinten und dann gibt es da das kindermordende Tzatziki-Monster am Vor- und Reisesberg.
Jedenfalls war diese Relay-Party der Anlass dafür, dass dem Peter Geuze in diesen Räumlichkeiten dann gekündigt worden ist. Das waren die Streitereien, die ich erwähnt hatte.
Ja, also angeblich hätten wir die Grünanlagen verwüstet in dem Innenhof. Es war, als ich das erste Mal
durch Tzatziki vielleicht?
Nicht durch Tzatziki, aber als ich das erste Mal hinkam, konnte ich also im Innenhof keine Grünanlagen erkennen, außer so ein paar verdorrte Efeuranken, die auch schon mal bessere Zeiten gesehen hatten an den Innenwänden. Und ich glaube, darauf haben die dann irgendwie angespielt. Also letztlich, wie gesagt, im Vergleich zum sonstigen Publikum waren wir eigentlich alle relativ pflegeleicht.
Ja, darum sage ich auch, das war der Anlass und nicht wirklich der Grund.
Es gab dann, glaube ich, irgendwie jedes Jahr eine RP oder jedes halbe Jahr. Also es war dann eine in Stuttgart, glaube ich, ein Jahr später noch.
Zweimal im Jahr und das ging auch noch eine ganze Zeit so weiter. Also ich habe mich da dann irgendwie relativ bald ausgeklingt. Es gab auch in Zürich gab es Relay-Partys. Nürnberg, glaube ich, öfters auch welche. Zum Schluss waren die, glaube ich, dann auch so bei 300 Leuten etwa von der Größe her.
Da waren dann schon zu viele Leute im Internet. Also das ging dann irgendwie nicht mehr so gut, dass ich da alle treffen konnte.
Ja, und vor allem, man hat die meisten ja dann auch nicht mehr gekannt. Es wurden dann zu viele. Also damals am Anfang war es wirklich so, man kannte eigentlich alle Leute, die da kamen, persönlich. Ich meine, man muss sich das vorstellen, man hing irgendwie die ganze Nacht am Rechner rum und als ich angefangen habe, da war es irgendwie so, nachts, also europäische Zeit nachts, weil IRC war auch hauptsächlich in Europa populär, da waren irgendwie 50 User online im IRC-Net. Da gab es auch noch nicht so viele unterschiedliche Netze, sondern eigentlich ein zusammenhängendes. Und von diesen 50 Usern waren vielleicht 2 aus Deutschland noch übrig und die halt dann auch nachts um 3 noch am Rechner saßen und ja, wie gesagt, da hatten sie automatisch unterhalten, hey, was hast du heute gemacht und so weiter und von daher war das doch eine relativ enge Community. Heutzutage, ich meine, wenn man heute in den ERC reinschaut, dann sind da irgendwie 50.000 online in 20.000 Channels.
Ja, keine Ahnung. Nicht mehr.
Und vor allem auf verschiedenen Servern. Damals gab es ja nur ein Netz.
Verschiedene IRC-Netze. Ja, das wäre witzlos, jetzt da von einer deutschen Relay-Party sprechen zu wollen.
Also man konnte im IRC noch den Befehl List eingeben und da hat dann wirklich alle...
Du, das kannst du heute auch
ja,
noch.
Ja, das kann ich heute
man
auch noch, wenn ich viel Zeit habe.
Man konnte sogar noch Hu-Stern eingeben.
Genau. Ja, zu den RP-Partys, das kann man übrigens, irgendwelche Stories kann man alles auf de-talk-chat nachlesen im Usenet. Und ich habe vor ein paar Tagen jetzt, habe ich entdeckt, gibt es natürlich schon länger, dass die ganzen Usenet-Artikel in den Google Groups gespeichert und einsehbar sind. Und da habe ich meinen ersten Usenet-Eintrag gefunden. Und das war im März 1994.
Jetzt gehe ich auch mal suchen.
Also meinen ersten Usenet-Eintrag habe ich bei Google nicht gefunden. Das war 93, aber Eigentlich waren die da schon. Also Google hat ja irgendwann Deja News aufgekauft. Die hatten das vorher gemacht.
Und da kamen aber schon, also in den Google Groups kommen schon ältere Usenet-Einträge. Also schon ab 88 so.
Ich denke, am Anfang ist es einfach noch nicht vollständig.
Genau, das kann sein. Ich hatte damals dann...
Gut, es war natürlich auch eine bisschen exotische Gruppe, muss ich zugeben. Ich habe angefangen in maus.schach.
Okay, ja.
Das ist also, ja gar nicht Usenet.
Ja, für mich schon. Also für mich war es Usenet. Auch wenn die anderen Leute, die da zum Teil dann waren, gemeint haben, ja, du bist ja nicht wirklich im Usenet. Das ging ja über irgendwie
Geld. Es hat lange gedauert, bis diese Mailbox-Gruppen, also Mausnet ist das ja, tatsächlich auch über die anderen Usenet-Server gedealt wurden. Weil da mussten ja erst Gateways entstehen. Das kam alles erst Jahre später.
Hm. Bei uns hat man das halt nicht so gemerkt, weil Frams im Rechenzentrum das halt alles in den News-Server mit eingespielt hat. Und da sah das halt alles wie ein Netz aus.
Kam das wirklich direkt von bei Frams in, vom Mausnetz rein? Das wusste ich nicht.
Ich weiß jetzt nicht, ob Frams selbst nur so ein Gateway gefunden hat. Auf jeden Fall hat das supported.
Ah ja.
Also mein ältester Eintrag, den ich bei Google Groups finde, wobei da muss es sicherlich vorher noch welche gegeben haben, war ein Posting in D-Admin News zum Thema Überblick zu News-Sperrungen in Klammer Emma.
Oh ja, das ist auch so eine Geschichte.
Wann war der?
Oh Gott.
Das war Februar 92.
Okay.
Ja, wie gesagt, also ich habe Ende 91 habe ich mit dem Ganzen angefangen, als es mich an die Uni verschlagen hat. Ja, und die Emma-Affäre wäre doch sicherlich ein schönes Thema noch. Musik?
Hm. Ja, gern.
Willkommen zurück bei DEFRADIO. Wir machen heute die Sendung über die Geschichte des Chaos Computer Club in Ulm. Und unser nächstes Thema ist die sogenannte Emma-Story. Die Emma, muss man vielleicht wissen, nicht alle, ist ein feminines oder feministisches Magazin. Also Verena kugelt sich vor Lachen.
Das Magazin, das steckt schon im Namen drin, das ist ein Emanzen-Magazin.
Ja, genau. Und das heißt eben Emma. Und,
herausgebracht von Alice Schwarzer.
Genau, und damals kam ein Artikel über Pornografie in deutschen Hochschulen. Und insbesondere ging es eben um das sogenannte Usenet. Und da gab es so Gruppen, die nannten sich All Sex irgendwas. Und waren überwiegend zwar Diskussionsgruppen, aber an denen hat sich's irgendwie festgemacht. Und wie gesagt, in dem Magazin stand ein Artikel dazu. Später kam dann auch noch ein Spiegelartikel dazu, die da ein bisschen drumherum recherchiert hatten. Und andere Zeitungen haben das dann abgeschrieben und irgendwelche Frauengruppen haben dann plötzlich im Rechenzentrum angerufen, ja, ob es das in Ulm denn auch gäbe und das könnte ja wohl nicht sein und man müsste da was unternehmen. Und ich glaube, Tobi weiß da irgendwie mehr drüber.
Oh Gott, ja, wie gesagt, also es gab diesen Artikel in der Emma. Emma führte an im Prinzip, dass an deutschen Hochschulen die Professoren und die Akademiker vorwiegend in Pornografie surfen würden im Prinzip, wobei damals nannte man das noch nicht so. Und auch solche Dinge, was das letztendlich für einen Stromverbrauch bringen würde, wenn man dafür jetzt extra die Rechner anhalten würde, wobei das jetzt in dem Sinne nach damaligen Verhältnissen Quatsch war, weil ganz einfach die Großrechner liefen einfach durch, auch die Workstation liefen einfach durch. Und wenn so ein Rechner Strom verbraucht, dann verbraucht dann halt. Das ist nicht wie heute, wo die Rechner hochschalten, wenn man auf der CPU auch was rechnet.
Und die Uni hatte damals auch schon eine Internet-Flatrate in diesem Sinne.
Das kostete dann also auch nicht was Zusätzliches. Die Artikel waren halt irgendwo mit in News. Unter zehntausenden anderen Artikeln gab es halt auch ein paar welche mit solchem Inhalt. Beziehungsweise auch welche, die irgendwelche Binaries, also da konnte man sich dann auch mal Bilder angucken. Eigentlich nichts anderes, was es nicht in der Gesellschaft halt sonst so auch gäbe.
Wobei es um die Bilder, glaube ich, gar nicht ging. Also,
in der Diskussion weniger eigentlich.
Zumindest war hinterher, als dann ein paar Gruppen verschwunden sind, waren die Bilder immer noch da.
Ja, da muss man allerdings auch sagen, dass die... Also es ging dann damals ein ziemlicher Aufruf, den Schmutz im Prinzip aus den Unis zu verbannen. Und dann hat man, naja, die Rechenzentrumsleiter an den unterschiedlichen Unis waren da auch unterschiedlicher Ansicht. Also manche waren durchaus der Meinung, das ist Leben im Netz, das ist einfach ein Spiegel der Gesellschaft. Und die haben dann teilweise ziemlich wörtlich das gesperrt, was man von ihnen verlangte, nämlich alle Gruppen, die den Namenszug Sex im Namen enthielten. Das konnten auch Wirtschaftsexpertisen sein oder sowas. Diese Gruppen flogen einfach dann raus und in Ulm wurden die, glaube ich, namentlich ersetzt durch irgendwas Punkt Traffic Punkt irgendwas. Sprich, Frams war einfach der Meinung, es geht halt dort im Verkehr. Und hat halt einfach sie umbenannt in dem Sinne. Damals haben wir dann eine Statistik, eine Umfrage auch nochmal gemacht. In ganz Deutschland an die Hochschulen befragt, ob bei ihnen was gesperrt worden sei und was. Oder wie die Vorgehensweise der Rechenzentren sei. Und das haben wir dann irgendwann mal zu einer Liste, zu einer Tabelle zusammengefasst. Damals habe ich das dann irgendwann mal in News dann auch veröffentlicht. Damals gleich eine Beschwerde von so und so vielen Leuten gekriegt, weil ich es nicht im 80 Zeichen pro Zeile Format, sondern in 132 Zeichen pro Zeile gemacht habe. Das hätte man sich vielleicht auf manchen Druckern ausdrucken können, aber die Leute waren nicht so begeistert darüber jedenfalls. Naja, jedenfalls.
Ist ja auch ein schlimmes Vergehen. Also Usenet ist maximal eigentlich 70 Zeichen pro Zeile, weil es wird ja auch nur zitiert.
Ja, ja. Und ja, wie gesagt, dann gab es noch einige Diskussionen drumherum. Damals hat sich Prinzess relativ viel engagiert in der Richtung. Prinzess wird von heute, ich glaube bis heute noch, von Alice Schwarzer für einen Mann gehalten, denn nach ihrer Argumentation kann das keine Frau sein.
Ja, die Prinzess, die ist heute beim CCC in Stuttgart aktiv und die hat sich dann später nochmal mit der Emma angelegt, als ein Artikel erschien darüber, wie Frauen auf ihrem Windows-Rechner feststellen können, ob sich ihre Männer Pornos angucken. Also sozusagen, wie sie ihre Männer ausspionieren können. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sie irgendwie beschrieben, wie man die Browser-Historie anguckt oder irgend sowas. Jedenfalls hat sie dann gemeint, das ging ja wohl nicht so. Und sie würde das auch ihrem Freund gönnen, dass er sich da irgendwas anguckt. Und sie wäre auch nicht begeistert, wenn er sie entsprechend ausspionieren würde. Und hat sich da in einem Leserbrief dann dagegen ausgesprochen. Und da war in diesem Artikel war eine URL genannt, mit irgendwie Gattinnen im Netz nannte sich das. Und dann hat sie festgestellt, oh, die Domain ist gar nicht reserviert für irgendjemand. Und dann hat sie sich mit ein paar Leuten da zusammen, hat sie sich die Domain gekrallt und hat dann auf dieser Domain, der in dem Artikel genannt war, eine Gegendarstellung veröffentlicht. Und die anschließenden Streitereien so von wegen, als dann die Emma-Redaktion dann gemerkt hat, ja, sie hat das gar nicht selber reserviert, sondern das war Andreas Thienemann, der... Dann glaubten die, dass tatsächlich die Andrea der Andreas sei. Aber
ich glaube, jetzt wird es doch sehr detailliert. Ich weiß nicht, ob das alle hier überhaupt noch so stark interessiert. Und ich glaube, unsere Zeit läuft auch langsam ab. Vielleicht sollten wir doch jetzt mal den Schwenk machen von der Vergangenheit in die Zukunft. Ich gebe noch gerade alte News-Postings von mir durch. Faszinierende Tätigkeit. Ein altes Posting von mir gefunden, beziehungsweise ein Posting von jemand anderem zum Chaos-Kongress 93 mit einem Vortrag von mir. Und das wäre doch ein schönes Stichwort, Kongress. Wie sieht es denn da dieses Jahr aus? Lohnt es sich, nach Berlin zu kommen?
Es lohnt sich immer, nach Berlin zu kommen. Und es lohnt sich auch immer, zum Kongress zu kommen. Ansonsten bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen die falsche Person, um das zu fragen, weil ich einfach nicht mehr in der Organisation des Kongresses involviert bin.
Aber ihr seid beide aus Berlin.
Das stimmt, aber das macht uns ja jetzt, bringt uns nicht näher zur Webseite als euch auch.
Okay, gut.
Ihr seid zuständig für alles, was in Berlin vorgeht.
Okay, also Webseiten vorlesen machen wir jetzt nicht. Wer will, www.ccc.de Kongress einfach selber nachlesen. Also ich habe mal schon mal reingeschaut, es ist ein spannendes Programm, es kommen eine Menge interessanter Leute. MyFair Classic wird es Vorträge geben, iPhone Dev Team gibt es Vorträge, gibt glaube ich auch ein paar nette Hardware-Vorträge, was ich so gehört habe. Also ich werde auf jeden Fall da sein. Wollen wir noch ein bisschen weiterschauen? Wie geht es denn nächstes Jahr mit dem CCC und dem CCC Ulm weiter? Und wie geht es mit Dev Radio weiter?
Ja, wer weiß es. Also es gibt derzeit eine gewisse Diskussion darum, ob man weitermachen solle, weil ein paar der die es früher gemacht haben, mittlerweile nicht mehr in Ulm sind und wir deswegen ein bisschen an Personalknappheit leiden. Andererseits die noch da sind, sind da eigentlich ja auch ganz motiviert. Wir haben gerade eine Gruppe Nachwuchs eigentlich mit dran, die gerade so dabei ist, eingeführt zu werden. Also insofern denke ich, geht's doch erstmal auch weiter und wir schauen halt, dass wir es so gut hinkriegen, wie wir irgendwie können.
Ja, also der Wunsch für 2009, dass sich da noch ein paar Leute finden und dran beteiligen und dann, dass das dann weitergeht. Ja, CCC Ulm nächstes Jahr. Wir haben gerade wieder ein paar neue Leute, die montags regelmäßig aufschlagen. Was steht für 2009 beim CCC Ulm an?
Also ein Chaos-Seminar haben wir schon geplant. Das ist praktisch fest. Im Januar wird der Jost van Baal kommen und was erzählen über verschlüsselte Mailinglisten mit Mailman. Er ist da einer der Entwickler, obwohl die Entwicklung ursprünglich hier aus dem CCC Ulm kam, weil wir haben selber das mal ausprobiert, so eine verschlüsselte Mailingliste auf Basis von Mailman. Inzwischen haben wir das wieder angestampft, weil die Leute gesagt haben, naja, wenn nicht alle mitmachen, dann lassen wir es lieber ganz bleiben.
Ja, aber ich meine, da hat ja Stefan Schlott relativ viel Energie reingesteckt und vieles von dem, was er ursprünglich gemacht hat, ging dann auch in die Mailman-Distribution, glaube ich, mit ein. Ja, ansonsten Chaos-Seminar nächstes Jahr, was ich mit jemand anderem zusammen gemacht habe, wir haben ein fertiges Setup für ein Hacker-Jeopardy. Das müssen wir mal spielen.
Cool.
Das können wir mal als Chaos-Seminar planen. Ja, und ansonsten Business as usual. Radio, Chaos-Seminare, Treffen und Pizza. Ja, und dann ist die andere Frage, wie wird es mit dem CCC Ulm und dem CCC als Ganzen organisatorisch weitergehen. Es könnte ja sein, dass wir nächstes Jahr einen CCC Ulm e.V. gründen müssen.
Bitte was?
Wieso müssen?
Ja, es gibt da gewisse Bestrebungen für eine Satzungsänderung beim CCC, dass alle RFA-Kreise in Zukunft eigene Vereine sein müssen. Wir sind eigentlich die Letzten, die es nicht sind. Sogar die Hamburger haben jetzt einen eigenen Verein, obwohl die immer gesagt haben, wir sind's doch schon.
Ich wähle dich dann zum Vorstand.
Oh je.
Ich sehe, wie das dann laufen wird. Wir werden genau zwei Vereinsmitglieder haben oder einen. Und alle anderen machen so weiter wie bisher.
Ich glaube, einer allein kann keinen Verein gründen.
Ich glaube, es müssen 7 Leute dabei sein, ja. Soweit ich
weiß. Man braucht schon ein paar Leute und es ist ein gewisser Overhead.
3 brauchen wir.
3.
5 Vereine. 7 brauchst du für einen Verband.
Ah ja, das kriegt das der CCC hin? 7 Leute?
Keine Ahnung. Wollen die was tun oder die sich wohl hinschreiben lassen?
Das reicht ja letzteres.
Also wir hatten hier noch sehr gestritten über Verein. Also jetzt Verband braucht ja noch gar nicht irgendwie nur in Diskussion zu kommen.
Ja, der Verband, der ist eben auf Ebene des Bundes-CCC in der Diskussion und da stehen ja auch ein paar Sachen auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung. Wann ist die? April?
Nee, im Januar.
Januar.
Jetzt schon im Januar. Wobei, ich hatte die irgendwie ein bisschen später verortet.
Ja, aber wenn viele Ulmer zu dieser Mitgliederversammlung kommen, vielleicht kriegen wir das ja noch abgewendet, da brauchen wir gar keinen eigenen Verein.
Da bringen wir dann Rick Estley mit.
Genau, ihr könnt euch ja alle in den Vorstand des CCC wählen lassen.
Oh, klasse.
Kein eigener Verein, aber im Vorstand.
Ja, genau, übernehmt einfach einen anderen, dann müsst ihr keinen eigenen gründen.
Stimmt.
Gute Idee.
Vereinsheit-Checking, ist das legal?
Ja, also man muss schon Mitglied sein dann, ne?
Ja.
Also es ist nicht so, dass es in Ulm keine CCC-Mitglieder gäbe. Im Gegenteil, eben weil wir keinen eigenen Verein haben, sind relativ viele sogar dann im CCC, weil jemand zu mir kommt und sagt, ach, ich will ein bisschen Geld loswerden, dann sage ich, ja, wird halt CCC-Mitglied. Aber wenn wir dann irgendwann einen eigenen Verein haben, schäme die Frage, was man dann sagt, naja.
Naja, ich denke, ich meine, ich stecke in dieser Diskussion auch nicht drin, deswegen kann ich da auch nicht viel zu sagen. Ich weiß, dass es im Wesentlichen eine technokratische Entscheidung ist, insofern, als dass es einfach was damit zu tun hat, wie Mittel vom Club eben in die Regionen verteilt werden sollen oder ja auch werden. So. Und das Ding ist halt einfach, dass man nicht einfach irgendwo an irgendwelche Leute Geld überweisen kann, sondern das muss sozusagen ja letzten Endes von so einem Finanzamt auch abgesegnet werden und
also der Kassenwart schläft ruhiger, wenn er da eine saubere Struktur dahinter hat.
Naja klar, ich meine, das muss ja auch sein, sonst wird man an der Stelle auch ohne Not angreifbar. Und
seit
ich
wann
vermute
ist
mal, das wird dann auch alles auf der MV dargelegt werden.
Seit wann ist der CCC so konservativ geworden?
Dass der CCC ist schon immer konservativ gewesen. Das ist ein Mythos, dass der CCC nicht konservativ ist.
Ach, ich kenne das anders.
Technik konservativ und Struktur konservativ.
Ja, aber nicht wirklich technikfeindlich. Also die richtig Konservativen, die wären ja dann sogar noch technikfeindlich. Und ich glaube, das kann man im CCC nur wirklich nicht vorwerfen. Oh, Tim runzelt die Stirn.
Das kommt ganz auf die Technik an, würde ich sagen. Also
gut, gegen Wahlcomputer
die haben sich nicht so schnell durchgesetzt. Zum Beispiel so das World Wide Web, das brauchte schon eine Weile, bis das Anklang gefunden hat. Und dann ist da, glaube ich, auch noch Chat, das hat eine Weile gedauert. Und
das World Wide Web war ja auch grafisch mit Maus.
Wikis und
was Neumodisches.
Eigentlich so alles, wenn du mich fragst.
Ja, das ist auch mit gutem Grund.
Warum? Weil das alles Teufelszeug ist.
Naja, man braucht eine Weile, um sich an solche Dinge zu gewöhnen.
Ja. Außerdem, auf dem VT-Terminal von Tobi hat das nicht richtig Spaß gemacht mit dem World Wide Web.
Gut, so einen gewissen Skeptizismus gegenüber manche Dinge gab es schon immer und manchmal war das auch durchaus berechtigt.
Liest also du immer noch mit Links?
Nee, ich habe ein Netscape.
Wow.
Okay.
Aber durchaus, dass ich ab und zu mal ein Lynx benutze, ja.
Ja, ist bei vielen Seiten nützlicher, die normalerweise total überladen sind.
Gut, jedenfalls, wie gesagt, wird das neue Jahr ein paar spannende Diskussionen und vielleicht auch Veränderungen bringen. Wir werden es abwarten und ansonsten bleiben wir das kleine gallische Dorf am Rande der Republik, wo sich manche in Berlin fragen, ob es das überhaupt gibt oder nicht.
Aber der CCC sagt ja selber, misstraue Autoritäten, fördere Dezentralisierung.
Genau.
Lassen wir das als Schlusswort so stehen?
Hätte man nicht besser sagen können.
Jetzt machen wir nochmal Musik.
So, wir sind noch nicht ganz fertig. Ich darf euch dann nochmal im Namen des CCC, nachdem wir jetzt über die ganzen alten Sachen geredet haben, die uns Jugendliche ja gar nicht mehr interessieren, so die ganzen Terminal-Sachen und alte Browser wie Netscape und so Tzatziki, das mal irgendjemand verkommen lassen hat, wen interessiert denn sowas? Ja, ich darf euch auch einladen, rafft euch auf, kommt mal montags zum CCC-Chaos-Treff, das ist richtig interessant und lustig und Pizza essen ist ja auch toll, wenn man das mit anderen zusammen tun kann, dann macht es ja sowieso viel mehr Spaß, als das daheim einfach nur so langweilig vorm Rechnen sich reinzufriemeln. Wenn man mal ein Problem hat mit Code oder sonst irgendwas, dann kann man da ja auch ab und zu mal was fragen
Wobei, ja, es einfacher wäre, sich einfach mit ins Gespräch zu integrieren, aber das soll ja für Informatiker generell nicht so einfach sein. Ja, also wie gesagt, ich bin ja jetzt auch noch nicht so lang mit dabei und von Usenet habe ich ja jetzt auch noch nicht so viel Ahnung. Ich habe gehört, das ist groß und da gibt es viele interessante Informationen, aber so richtig teilgenommen und angeguckt habe ich es mir jetzt auch noch nicht. Also von mir gibt es keinen einzigen Eintrag bis heute. Und ja, trotzdem, Internet ist groß und weit und man kann viel Blödsinn machen und vor allem, wenn man dann auch noch mit Leuten zusammen rumhängt, die Blödsinn machen können und einem auch vertrichtern können, wie man sowas macht. Ja, so viel von mir und ich hoffe, ihr kommt endlich mal, weil irgendwie sind zwar schon ein paar Leute da, aber so immer die gleichen wird auch langweilig.
Und ihr könnt coole Radiosendungen machen, also kommt vorbei.
Ja, genau, und wer natürlich eine Idee hat für eine Radiosendung, darf die natürlich nicht nur vorschlagen, sondern darf ja auch selber Radio machen, wer Lust hat. Ich schaffe das ja auch so fast wie nach Crashkurs. Einfach mal reinsitzen und machen. Geht schon. Ja, noch jemand irgendwas anderes sagen?
Nee? Tschüss.
Gut, ja. Tschüss. Wir verabschieden uns.
Feiertage. Schönes Wochenende.
Etwas Musik.
Schöne Feiertage. Ein Lied gibt's noch. Wieder was Normales. Und dann schöne Feiertage. Tschüss.